Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von It's All About the Song. Dies ist ein Podcast, der sich mit Songwriting befasst und auch immer einen Song-Austausch quasi beinhaltet. Mein Gast ist heute die großartige Hanna Meyerholz. Hallo Hanna, herzlich willkommen.
Hi Martin, danke für die Einladung.
Schön, dass du dabei bist. Als ich mir überlegt habe, diesen Podcast zu machen, warst du einer der ersten Namen auf meiner Liste, wo ich gedacht habe, die musst du irgendwann fragen, ob sie mitmachen möchte. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Wenn du dich noch daran erinnerst, wir haben uns vor knapp 10 Jahren kennengelernt und du warst eigentlich die Erste, die mir fundierte Tipps zum Thema Textschreiben gegeben hat, in einer Zeit, als ich mich eigentlich noch eher mit Instrumentalmusik beschäftigt habe. Also da waren so die ersten Dinge dabei, die du mir mal mit auf den Weg gegeben hast. Wie geht man an Texte ran und wie kann man mit bestimmten Ideen, die man hat, umgehen und auch mit Schreibblockaden und so. Ich fand das hochinteressant, habe immer noch einige Sachen davon verinnerlicht, die du mir damals gesagt hast. Und wenn wir gleich zum Thema Songaustausch kommen, ist da möglicherweise auch direkt ein Ansatz, der mit dem Song zu tun hat, den du mir mit auf den Weg gegeben hast. Deshalb ist das ganz interessant. Ja, und deshalb war einfach klar, du musst irgendwann mitmachen. Du warst jetzt nicht eine der Ersten dabei, aber heute bist du da, das finde ich super.
Ich freue mich auch sehr.
Vielleicht, ich weiß natürlich schon so ein kleines bisschen, wie du zur Musik, auch zum Songwriting gekommen bist, dass du studiert hast. Vielleicht erzählst du uns einmal so ein bisschen genau das. Wie bist du zur Musik gekommen und auch nachher zum Songwriting?
Okay, ja, also auch nochmal von mir herzlich willkommen, danke für die Einladung. Ich erinnere mich auch noch gut an unser Kennenlernen oder musikalische Begegnung bei meinen Eltern im Wohnzimmer am Klavier, weil da steht das Klavier. Genau, vielleicht können wir später nochmal drüber schnacken.
Genau, du hast mich dazu gebracht, den Song von The Lion King zu singen.
Oh, wirklich?
Ja.
Wirklich? Okay, das wusste ich nicht mehr. Sehr gut. Ja, also die Musik und ich habe eigentlich immer schon dieses besagte Klavier, habe ich relativ früh schon bekommen, habe also mit Instrumentalunterricht auch gestartet und dann relativ früh angefangen zu singen, allerdings keine eigenen Songs, das war verhältnismäßig spät, so habe ich das zumindest interpretiert, mit 18, 19, aber ich war schon mit so in meinen Teenie-Jahren in der Schulband habe ich gesungen, auch Elton John Songs natürlich, Robbie Williams, so die Pop-Classics eher. Und habe dann mal für so einen Wettbewerb, da war die Teilnahmebedingung, dass man eben nicht nur Coversongs spielt, sondern auch einen Song selber schreibt. Und das war im Prinzip der Anstoß. Also so aus mir selber heraus weiß ich gar nicht, ob ich da überhaupt drauf gekommen wäre. Mhm. Und das hat aber in mir dann direkt eigentlich was losgelöst. So dieses, ach, man kann ja auch selber die Geschichte erzählen und dann eben auch das Arrangement sich überlegen und die Stimme irgendwie da reinlegen, die echten Emotionen sozusagen. Und dann war relativ klar, ich mag nicht nur gerne singen, sondern ich mag auch gerne selber Musik komponieren und habe mich dann relativ früh auch, als es dann so Richtung Abi und so ging, damit beschäftigt, ob man das auch vielleicht studieren kann, weil ich schon so akademikermäßig aufgewachsen bin. Deswegen war für mich irgendwie schon klar, ich würde es dann auch gerne studieren, obwohl ich auch ganz viele autodidaktische, tolle Singer-Songwriterinnen kenne. Für mich war das irgendwie erstmal das, was ich versuchen wollte. Und das hat dann nach, nicht beim ersten Anlauf, aber es hat dann auch geklappt, sodass ich dann am Konservatorium in Holland wirklich dann aktiv Gesang an der Pop-Akademie und Songwriting, also das waren meine beiden Hauptfächer, studiert habe und ganz viel darüber gelernt habe, wie man Songwriting ja als Handwerk auch begreifen kann, ne? Sozusagen als Kunstform, aber eben auch handwerkliche Tools erlernt, von denen ich dir dann auch ein paar weitergegeben habe.
Ja, genau. Stunde. Genau. Wie ist das für dich heute, wenn du jetzt auf das Studium so zurückguckst? Wie sehr guckst du noch auf diese handwerklichen Dinge und oder anders gefragt, ist es mittlerweile vielleicht irgendwie auch bei dir so in Fleisch und Blut übergegangen, dass du, wenn du schreibst, gar nicht mehr so sehr den Handwerkskoffer siehst, sondern eher denkst, es fließt halt automatisch?
Mhm. Also so und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich immer noch finde, dass manche Songs harte Arbeit sind.
Ja.
Und dass im Optimalfall natürlich dem Ganzen ein großer Inspirationsmoment oder so vorausgeht und man das Gefühl hat, man ist gerade total echt und es ist alles da. Aber in der Regel reicht es bei mir selten bis zum Ende, dieser Inspirationsmoment, der kreative Prozess, wenn man so will. Und da ist es sehr, sehr häufig so, dass ich mich erinnern kann oder muss sogar, damit ich nicht verzweifle, dass es eben Tools gibt, deren ich mich bedienen kann, um Sachen zu Ende zu führen. Es gibt auch Songs, die einfach nur zu Ende gemacht werden müssen, damit sie fertig sind, obwohl man genau spürt, das wird jetzt nicht das Ding, was ich jetzt unbedingt auf ein Album packe oder so. Aber dass ich schon merke, ich möchte die Songs, wenn es geht, zu Ende erzählen und irgendwie dann auch einen gewissen Ort dafür haben. Und da bin ich froh, dass ich diesen Handwerkskoffer habe. Aber es ist immer wieder interessant, wie man an vielen Stellen jedes Mal wieder, trotz vielen Songs, die man geschrieben hat, das Gefühl hat, es ist jedes Mal so eine eigene Herausforderung für sich.
Ist es, ne? Weil einfach die Themen, mit denen man dann umgeht, so unterschiedlich sind, dass sie einem auch unterschiedliche Dinge dann, ich sag mal, abverlangen, ne?
Absolut, finde ich auch.
Ja, also wenn es persönliche Themen sind, ist es natürlich sowieso so ein Ding, finde ich. Da muss man irgendwie auf eine andere Art und Weise Dinge in sich selber wecken und finden, die man dann auch in dem Text unterbringen kann und unterbringen will. Und wenn es dann halt Themen sind, die eher von außen angeflogen kommen, das ist vielleicht dann sowas, wo man dann denkt, jetzt brauche ich den Handwerkskoffer manchmal, oder? Weil da muss man sich anders reindenken.
Absolut, ja. Es geht ja auch manchmal ein bisschen um die Frage, was soll der Song eigentlich rüberbringen? Also ist es nur, in Anführungsstrichen, eine bestimmte Beobachtung oder irgendwie ein Moment, den man zusammenfassen will? Oder möchte man irgendwie auch eine Übertragung? Möchte man vielleicht auch, dass eine andere Person sich in dem Song wiederfinden kann? Und nicht immer geht das alles automatisch. Also manchmal helfen bestimmte Metaphern dabei, finde ich, etwas zu verbildlichen. Und manchmal sind Metaphern aber eher eine Verschleierung eines authentischen Gefühls. Und man will aber das authentische Gefühl und will gar nicht verschleiern. Also man will gar nicht unbedingt so diese Kunstform, sondern man möchte so direkt lassen, wie es irgendwie geht. Da ist, finde ich, jeder Song so für sich. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist oder woraus du so meistens deine Inspiration ziehst.
Also im Moment ist es, glaube ich, so bei der Rutsche von Songs, die ich jetzt gemacht habe, sind schon sehr viele, die einen persönlichen Einstieg zumindest hatten. Manchmal vermischt es sich ja dann auch mit anderen Ebenen, ne? Dass man von so einem persönlichen Thema ausgeht, aber dann doch noch auf irgendwas kommt, was man in seinem Umfeld mal beobachtet hat, was dann so einen Song vorantreibt oder vielleicht irgendwie auch was findet, was aus dem Buch kommt oder aus dem Film kommt oder sonst wie, ne? Irgendwie so eine Kleinigkeit, die das Ganze dann noch so ein bisschen in eine andere Richtung schiebt. Deshalb finde ich es manchmal dann interessant, wenn du mit einem sehr persönlichen Thema angefangen hast und der Song ist dann nachher fertig und du entdeckst halt, jetzt sind eigentlich doch verschiedene Ebenen irgendwie drin. Aber genau, das kann halt wirklich aus unterschiedlichsten Richtungen manchmal auch wirklich angeflogen kommen, finde ich. Manchmal gibt es auch die Momente, du hast dann was in Arbeit, denkst die ganze Zeit noch über die Dinge nach, vielleicht fehlt dir ein Refrain oder noch eine Strophe oder du hast das Gefühl, irgendwie es fehlt noch was, es muss noch eine Bridge oder sonst was. Und dann sitzt du im Auto und hörst Radio und es kommt irgend so ein Song, wo etwas drin ist, wo du denkst, die Richtung ist ganz interessant. Und dann ergeben sich die Dinge manchmal. Also ja, ich zitiere das öfter mal, aber mein Kollege und Freund George Major, der sagt immer, wenn die Songwriting-Antenne ausgefahren ist, kommen die Dinge halt manchmal, ne? Und manchmal auch im richtigen Moment wahrscheinlich, weil man dann einfach offen dafür ist und vielleicht auch irgendwie auf der Suche und manchmal ergeben sich vielleicht auch einfach günstige Zufälle, die dann dafür sorgen, dass die Dinge dann halt nachher, ja, ich sag mal, vollendet sind.
Ja, absolut. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man offen bleibt, ne? Und gerade in diesen man ist von auf dem Weg von A nach B nach C, dass man nicht in seinem Fokus ist. Manchmal dann vielleicht auch mal nicht den guten Podcast zu hören, so einen, den wir hier gerade machen, sondern wirklich offen, ne? Offen zu sein für das, was im Inneren so passiert.
Genau, auf sich selber dann manchmal hören, ne? Oder es gibt ja auch einen Grund dafür, warum man in bestimmten Büchern oder in bestimmten Songs oder Filmen vielleicht irgendwas findet, was einen selber, ich sag mal, anträgert oder berührt oder sonst wie. Warum das jetzt so ist in dem Fall, ne? Dann auf die Suche gehen quasi, was macht das mit einem? Oder warum gibt es auch bestimmte Interpreten, die einen in einer bestimmten Art und Weise ansprechen? Bei mir ist es ja zum Beispiel, ist jetzt kein großes Geheimnis, ich bin ein großer Peter Gabriel-Fan.
Okay.
Und kann mir mittlerweile auch erklären, warum das so ist. Das hat auch was mit meiner persönlichen Biografie, glaube ich, zu tun. Aber ich glaube, bei ihm ist es einfach so, er hat eine Sprache und Themen, wo ich das Gefühl habe, es spricht mich einfach an. Er spricht vielleicht meine Sprache, er hat auch meine Themen dabei. Und so ist das vielleicht bei anderen auch. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch solche Interpretinnen gibt, wo du so sagst, das ist halt irgendwie dann doch meine Welt und ich fühle mich angesprochen.
Ja, total. Also ich bin großer Lou Reed-Fan.
Oh ja.
War tatsächlich auch mein erstes Konzert, auf dem ich war, mit meinem Papa. Ich glaube, ich war ungefähr 10 oder 11. Es gibt tatsächlich einen YouTube-Mitschnitt von dem kompletten Konzert. und wir sind dreimal eingeblendet.
Ach cool.
In der Philips-Halle. Also
ich bin sogar sein, dass mein Bruder auch mal da war. Der hat ihn, glaube ich, auch zweimal live gesehen.
Okay.
Ich glaube, einmal Set the Twilight Realize die Platte, glaube ich. Da war er, glaube ich, auf einer Tour und ich glaube, später sogar auch nochmal. Düsseldorf-Philips-Halle könnte sein.
Okay, ja, müssen wir mal gucken. Wir sind jeweils in der ersten Reihe, deswegen sind wir immer, wenn ein Schwenk ins Publikum kommt, kann man mich sehen mit ganz roten Wangen und vollkommen aufgeregt. Und ich bin mir gar nicht sicher, also ich fand Lou Reed schon immer toll. Was mir besonders, glaube ich, bei ihm gefällt, ist, dass er eigentlich nicht singen kann. Und ich aber, die Storys sind also quasi nicht versteckt hinter einer tollen Gesangsperformance. Das heißt, ich bin mir bei jedem Song absolut sicher, wenn der gut ist oder wenn der mit mir was macht, dann ist das nicht aufgrund dieser Gesangstechnik oder so, sondern ich habe das Gefühl, es ist dadurch sogar noch viel mehr Raum, den Emotionen irgendwie Raum zu geben. Die Story darf einfach die Story sein und bei mir geht es immer direkt rein. Es gibt so einen Song, der heißt Talking Book. I wish I were a talking book that told you how to behave and look. Und ich weiß noch gar nicht, worum es in dem Song geht, aber ich bin schon all on. Also das heißt, ich bin dann auch unheimlich offen für, okay, wo geht deine Geschichte hin? Und ich folge einfach. Ich muss quasi gar nicht alles immer verstehen oder wissen, wo kommt jetzt eigentlich der Song her? Was ist die Geschichte dahinter? Ich bin einfach emotional direkt on, sozusagen.
Passt ein bisschen zu, habe ich, glaube ich, in einer anderen Episode schon mal erwähnt. Ich habe mal mir die Autobiografie und Schreibanleitung von Stephen King vorgenommen.
Aha.
Also es ist quasi so eine Mischung aus, wie schreibe ich meine Romane und was ist autobiografisch, was hängt autobiografisch damit zusammen. Und er sagt dann irgendwann, die Geschichte ist der Boss eigentlich.
Ja.
Also er sagte dann, ich setze mich nicht ans Reißbrett und plane vor, wie das Ganze ausgeht, sondern ich starte mit einer Idee. Und dann entwickeln sich Charaktere, Geschichte und so weiter in die Richtung, in die es sein soll. Und wenn er dann doch mal einen Roman am Reißbrett erfunden hat, hat er gesagt, dann ist es eigentlich nachher so gewesen, dass er damit jetzt nicht glücklich gewesen ist. Also wenn er jetzt auf seine Karriere zurückblickt, sind das dann eher so die Bücher, wo er sagt, ja, das hätte ich anders machen sollen. Wenn ich da einen schon einen Psychopathen einführe und der soll ausflippen, dann hätte ich ihn auch einfach ausflippen lassen sollen und nicht irgendwie am Reißbrett erfinden, warum nachher irgendwie was wie, ne? Geht er dann wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung, wenn du jetzt sagst, du startest mit einer Idee und lässt sie ganz natürlich einfach laufen, ne?
Ja, wobei, das ist bei mir eigentlich anders. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass Stephen King schon irgendwie wissen muss, wo am Ende so der Spannungsbogen, damit es sich irgendwie so auflöst, wie das in diesen Thrillern so ist. Ich bin da tatsächlich in den meisten Fällen anders drauf. Also es ist schon so, dass ich eigentlich wissen muss, möchte, warum, also was ist jetzt meine Notwendigkeit? Warum habe ich das Gefühl, dass ich diese Geschichte erzählen möchte? Und eigentlich die Hauptaussage ist für mich der Grund. Und die muss ich vorher wissen, weil ich ansonsten mich verliere. Ansonsten kriege ich zwar irgendwie das Ding fertig, aber ich habe am Ende das Gefühl, dass es so verwässert ist, wenn ich im Prinzip von Zeile zu Zeile im schlimmsten Fall die Geschichte entwickle. Bevor ich weiß, wo ich am Ende landen möchte, dann findet zu viel in der Geschichte statt, was keine wirkliche Berechtigung hat oder es ist mir dann zu zufällig. Und ich würde gerne, das gelingt mir nicht immer, manchmal ist es auch schön, sich einfach hinzugeben, aber ich bin manchmal dafür zu verkopft. Aber eigentlich ist es schon so, ich spüre, wenn da eine Story ist und dann ist im Prinzip die Hauptaufgabe, wie kriege ich diese Aussage, diese Story, dieses Gefühl oder was auch immer im Fokus steht, jetzt mit den richtigen Worten am besten transportiert. Und dann ist das die Aufgabe des Songs.
Das kann sich ja wahrscheinlich auch vermischen, ne? Wenn man dann irgendwie weiß, man hat eine Idee, mit der man startet und weiß auch, worauf es hinauslaufen soll, aber man will es trotzdem in einer natürlichen Richtung laufen lassen und nicht künsteln irgendwie. Ne? Vielleicht, wie du es auch vorhin gesagt hast, wenn man weiß, man hat eine direkte Aussage, die man treffen will, dann lässt man sie vielleicht stehen, ohne sie mit irgendwas zu verschleiern. Wahrscheinlich würde man es beim Songwriting dann in so eine Richtung sehen, ne?
Ja, so würde man es sehen. Also ich habe zum Beispiel in meinen Songwriting-Coachings oder so, wenn ich anderen Leuten ein bisschen beim Songwriting so ein bisschen Input gebe einfach, wenn sie sagen, oh, ich brauche mal ein bisschen frischen Wind oder so, ist zum Beispiel auch eine Sache, die ganz oft manchmal so ein bisschen in Anführungsstrichen vernachlässigt wird oder dass man das Gefühl hat, man ist jetzt so schon in diesem ganzen Reim Also viele reimen ja viel in ihren Songs, damit es auch so eine bestimmte Rhythmik bekommt. Und es ist ja auch sehr strukturgebend für den Song. Wir kennen das. Also eigentlich sind alle Songs, ist irgendwie viel Reim mit dabei. Ja. Mal mehr, mal weniger. Und wenn man die Geschichte über die Reime entstehen lässt, dann passiert das ganz schnell, dass man irgendwo landet, wo man gar nicht landen will. Das heißt, man hat irgendwie zwei Zeilen und die dritte Zeile soll sich wieder auf die erste reimen. Und man sucht eigentlich nach Reimwörtern. Und dadurch, dass die Reimwörter passen, entsteht die Geschichte. Das ist zum Beispiel was, was meiner Meinung nach selten dabei hilft, die Geschichte so zu erzählen, wie die Geschichte eigentlich ist. Mhm. Deswegen würde ich immer sagen, Reim ist ein Stilmittel, was man später, wo man guckt, wo kann ich das nochmal einsetzen oder nicht. Mhm. Aber für mich geht immer die Bedeutung vor dem Reim.
Ja, was ich mal festgestellt habe, ist aber auch lustigerweise, wenn man dann nach Reimen sucht, findet man lustigerweise welche, mit denen man gar nicht so richtig gerechnet hat und denkt dann, ja, das passt einfach völlig da rein und hilft einem dann irgendwie auch weiter, so einen roten Faden da reinzukriegen. Also ich habe, als ich angefangen habe mit Texten, habe ich irgendwann immer gedacht, ach Reime, ey, kann man auch weglassen, muss ja gar nicht sein. Gibt ja auch Songs, wo jetzt eigentlich nicht so viel gereimt ist. Und jetzt habe ich doch im Laufe der Zeit festgestellt, dass es mir stark hilft zu strukturieren und dass ich halt manchmal dann auf Reime stoße, die ich jetzt gar nicht so richtig erwartet hätte, aber die irgendwie cool sind.
Total. Aber es ist halt super, wenn man vorher inhaltlich schon klar hat, was möchte ich ausdrücken und dann zu gucken, welche Worte passen. Wer das sehr, sehr elegant macht für, finde ich, einen deutschen Songwriter, weil ich das gerade im Deutschen besonders schwierig finde, weil viele Reime einfach schon so abgegriffen sind, und ist Herbert Grönemeyer.
Ja.
Also der hat eine sehr elegante Form, auf der einen Seite zu reimen, aber so viele kleine Verschachtelungen und Verzweigungen einzubauen, dass man, wenn man den Text vor sich sieht, eigentlich das Gefühl hat, das ist gar kein Song in dem Sinne, sondern das ist eigentlich ein Text, ein Roman oder eine kleine Geschichte. Und aber sein Phrasing so elegant da so reinbaut, dass es die Struktur hat, also ausreichend Struktur, um als Hörerinnen und Hörer irgendwie zu folgen und die Struktur zu erkennen, und gleichzeitig aber so ungleichmäßig, dass es eben nicht so öde ist. Mhm. Das finde ich, bin ich immer wieder von geflasht, auch jetzt sogar bei den neueren Sachen. Aber gerade bei Der Weg zum Beispiel kann man sich das wirklich mal angucken, wie elegant da mehrere Silben noch reingebaut werden, ohne dass es sperrig wird. Mhm. Das wirklich finde ich echt genial.
Ja, ich finde ihn auch super. Also ich bin großer Fan von dem Album und auch von dem Song Bleibt alles anders. Mhm. Ich finde den Text halt super und auch einfach, ja, so wie du sagst, es ist manchmal einfach sehr kreativ gemacht, sprachlich, und nicht so platt, wie man es in den anderen Songs manchmal hört, die man jetzt, wenn man das Autoradio irgendwie gerade anstellt, und da laufen dann halt die Sachen, die jetzt gerade im Moment so laufen.
Ja, die so laufen, genau.
Dann kommen dann halt manchmal auch Sachen, wo man denkt, ach Gott, ich fand zum Beispiel bei den Toten Hosen mit Tage wie dieser, du hörst die Zeile und weißt schon, was als nächstes kommt, weil das halt
richtig,
der Reim
genau.
ist. Ne?
Du kannst schon
so
mitsingen,
durch
bevor du
das
den Song.
Gedränge, und du weißt schon, ja, okay, wir wissen jetzt, was kommt.
Die Menschenmenge.
Ja, genau.
Ja.
Und das ist bei Grönemeyer natürlich echt eine andere Nummer so, ne?
Ja, gutes Beispiel, genau, da würde dir meine Frau auch beipflichten. Die Tage wie dieser, eigentlich großer Toten Hosen-Fan, aber dann eben gerade so die letzten Jahre jetzt nicht mehr so die Lieblingssongs dann einfach gefunden hat.
Ist ein bisschen was anderes als damals, ein kleines bisschen Horrorshow, ne?
Absolut, da gebe ich dir recht.
Ja, dann kommen wir doch mal zum konkreten Beispiel. Du hast mir mal irgendwann in der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, gesagt, zum Thema Schreibblockaden, wenn man jetzt nicht so richtig weiß, was man machen soll, nimm dir doch mal einfach einen Song, den es schon gibt, und schreib mal eine Gegendarstellung quasi, also die andere Sicht, oder versucht das Ganze zu ergänzen. Du hast mir, glaube ich, jetzt als Beispiel damit zum Beispiel gesagt, Bob Dylan, the times they are a-changing, dass man sagen kann, ja, das kann man ja so sagen, aber zum Beispiel, ne? Und der Song, den ihr jetzt gleich hört, meine aktuelle Single Out Through the Entrance, ist vielleicht irgendwie so ein bisschen aus dem Ansatz entstanden. Irgendwie kam das mal angeflogen. Es gab mal ein Led Zeppelin-Album, das hieß In Through the Outdoor. Und manchmal gibt es ja so Dinge, ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber irgendwie habe ich mich dann gefragt, was wäre jetzt das Gegenteil? Out Through the Entrance, okay. Was kann das heißen? Da sprechen wir jetzt gleich drüber. Ihr hört jetzt 30 Sekunden von dem Song und dann unterhalten wir uns ein bisschen darüber, was dabei rausgekommen ist.
Circles close. step forward, two steps back. Stuck in dead ends, loops and traps. The brightest colors fade to black.
Ja, Martin, dann erzähl doch mal. Du hast gerade gesagt, du hast dich inspirieren lassen im Prinzip von dem Titel von Led Zeppelin. Aber was war denn jetzt so thematisch für dich der Hingucker von dem Song? Also wo warst du, wo war der Startpunkt?
Mhm. Also wie gesagt, ne, ich hatte diese Zeile im Kopf einfach, den Titel. Das ist einer der ganz, ganz wenigen Songs, wo der Titel da war. Und ich dann überlegt habe, was sagt mir der Titel, was soll das eigentlich sein? Mhm. Und da sind dann verschiedene Sachen reingeflossen. Ich habe mir dann vorgestellt, Out Through the Entrance könnte einfach der Wunsch sein, zurückzukehren zum Ansatz, wo man mal gewesen ist, zum Anfangspunkt. Also nach dem Motto, ich wäre am liebsten wieder am Start und hätte eine bestimmte Phase gar nicht durchgemacht.
Ja.
Und da sind dann so verschiedene Dinge eingeflossen. Zum einen würde ich sagen, ein starker Einfluss war Franz Kafka.
Oh.
Ich bin ein großer Kafka-Fan, immer, also seit Abi-Zeit eigentlich schon immer gewesen. Und musste dann an den Roman Das Schloss denken. Mhm. Bei Kafka ist es ja oft so, oder im Roman Das Schloss, der Protagonist, in dem Fall heißt er, glaube ich, einfach K, möchte zum Schloss und kommt halt nicht hin, erreicht es nicht. Mhm. Und ich habe dann halt gedacht, hier ist es vielleicht das Umgedrehte, du möchtest so etwas zurück, aber kommst nicht hin.
Mhm.
Gleichzeitig hatte ich dann dabei, als ich einfach ein bisschen drüber nachgedacht habe, wie sieht das so bildlich aus, einen Film im Kopf mit Jim Carrey, der heißt Vergissmein nicht.
Mhm.
Da gibt es so abgedrehte Szenen, die sich so im Kopf der Leute abspielen, was fast so ein bisschen albtraummäßig, labyrinthmäßig ist.
Ja.
Das waren dann auch so Dinge, die ich mit im Kopf hatte. Und dann auch noch eine Sache aus meinem persönlichen Umfeld. Eine Freundin, die mal mir erzählt hat, dass ihr Vater, nachdem er aus dem Koma wieder aufgewacht ist, ein bisschen erzählt hat, wie er das Koma wahrgenommen hat.
Okay.
Und das hat sich alles so zu dem vermischt, wo ich gedacht habe, ich versuche jetzt so eine Kafka-esque, sagt man ja.
Ja, das sagt
eine Kafka-eske Stimmung zu erzeugen und Bilder zu erzeugen, wo man wirklich rumirrt und sich alles anfühlt wie ein Albtraum und man möchte eigentlich nur wieder zurück an den Start.
Ah, okay.
Und dadurch ist dann der Text entstanden.
Okay, spannend. Und wo befindet sich der Protagonist dann am Ende?
Am Ende ist es in dem Text bei mir so, ich habe es ein bisschen offen gelassen. Ich hatte mir vorgenommen, es optimistisch enden zu lassen.
Ah ja, das ist immer ein guter Vorsatz schon mal.
Genau, deshalb am Ende habe ich halt wirklich gesagt, meine Lunge läuft noch von selbst.
Mhm.
Und ich höre auch noch Stimmen von dem, was um mich herum ist. Und dann endet das Ganze ja quasi mit dem, ja sozusagen, es ist kein richtiger Refrain drin, aber mit dem Titel so, ich möchte wieder zurück.
Mhm.
Vielleicht ist irgendwer, der mich jetzt hier rausholt. Und das bleibt dann so ein bisschen offen. Also ist es vielleicht dann doch nicht ganz so optimistisch geworden, wie es mir vorgenommen hatte, aber vielleicht trotzdem auch so ein bisschen offen, wenn man sich jetzt einen Koma-Patienten vorstellt, könnte das am Ende vielleicht so ein bisschen das Bild sein, das hatte ich zumindest im Kopf bei dem Text, dass es doch dann wieder rausgeht aus dem Koma an der Stelle.
Okay. Und woher, habe ich mich gefragt, woher weißt du, wenn so deine Geschichte, sage ich mal, fertig erzählt ist? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast jetzt bestimmte Szenarien dann durchgespielt. Ich finde, was du beschreibst, auch so ein bisschen genau wie so achterbahnmäßig, so ein bisschen, man ist irgendwie, es ist irgendwie alles wild und man möchte zurück, man möchte eigentlich einen Ruhepol finden, wo man sich nochmal neu orientieren und sortieren kann. Woher weißt du, wann im Prinzip genug von dem Albtraum erzählt ist, um sozusagen zu diesem Punkt zu kommen, jetzt bin ich bereit oder kann mich jetzt jemand hier rausholen? Also wann weißt du, jetzt ist mein Song sozusagen fertig erzählt, rein inhaltlich?
Ich glaube, da kann ich jetzt wieder auf den Anfang zurückkommen, auf Stephen King.
Mhm.
Ich habe es fließen lassen, habe mir erstmal so die Korridore vorgestellt. Das ist natürlich dann so richtig typisch Kafka eigentlich. Es gibt halt so im Schloss, ist das glaube ich nicht direkt drin, aber es gibt auch noch so eine Parabel von ihm, die heißt Fürsprecher, wo dann auch über irgendwelche Korridore und Türen und so weiter. Und ich habe mir dann erstmal das Bild vorgestellt, bin davon ausgegangen. Der Rest, der dann so textmäßig dazugekommen ist, ist so nach und nach einfach geflossen. Und an einer Stelle hatte ich dann so das Gefühl, das ist jetzt eigentlich genug. Was mir am Ende wirklich dann gefehlt hat, war glaube ich wirklich der Refrain. Also das, was jetzt am Ende ist, ursprünglich im ersten Anlauf von dem Text, war die Zeile Out Through the Entrance gar nicht drin. Da war es einfach so, dass alles, was bis dahin quasi zu hören ist in dem Song. Und dann habe ich gedacht, das reicht nicht. Also irgendwie kannst du es damit nicht enden lassen. Das muss jetzt irgendwie noch so eine Art Höhepunkt geben oder so wirklich das ja, den Klimax, wie man jetzt vielleicht dann wirklich sagt, wo es dann rausgeht wieder. Und das habe ich dann ja sozusagen ergänzt nachher.
Ja.
Und dann war für mich klar, jetzt ist eigentlich wirklich alles gesagt, was in dem Text gesagt werden muss. Aber das war wirklich so eine Sache, mit der ich mich erst schwer getan habe. Ich hatte erst wirklich auch überlegt, schreibe ich einen Refrain, wo das auftaucht, Out Through the Entrance. Hab auch was gereimt, aber das ist dann halt, wo wir gerade über Reime gesprochen haben, ach, es war mir zu platt. Also ja, okay. Es ist auch schwer, auf Entrance was zu reimen irgendwie. Und dann, wirkte sehr sperrig. Es wirkte nicht wie ein vernünftiger Refrain. Deshalb habe ich es dann erst ganz rausgeschmissen, gar nichts drin gelassen und dann am Ende aber gedacht, aber du kannst es ja als Auto nehmen.
Ja.
Und dann kam halt diese Stelle mit Out, Will someone get me out of here? Und dann kam halt das Out through the entrance noch rein.
Okay, ja, cool. Und was ich mich noch gefragt habe, hast du in deinen anderen Podcast-Folgen ja auch schon mal ein bisschen erzählt, aber wie war das in diesem Song? War der Text zuerst da oder war erst die Melodie da?
Erst der Titel quasi, aus dem Titel der Text. Und dann habe ich überlegt, wie kann die Musik dazu klingen?
Okay.
Und ursprünglich hatte ich mir vorgenommen, sowas zu machen wie so eine Drum-and-Bass-Nummer. Also, dass es einfach ein bisschen hektisch sein kann, weil die Situation auch einfach hektisch ist, ne?
Ja.
Genau, so unruhig. Ja, aber mein Beatboxing-Vermögen hat nicht ausgereicht, um Drum-and-Bass zu erzeugen. Ich mache das ja nur so ein kleines bisschen da rein. Und ja. Da habe ich halt das, was ich da reingemacht habe, war mehr über Probieren, diesen Rhythmus zu kriegen und dann liegt ja auch ein bisschen Delay mit auf dem Rhythmus und dann ist das daraus entstanden, was daraus entstanden ist. Das ist jetzt kein Drum-and-Bass-Ding, aber ja, ich glaube, dass das, was harmonisch dahinter sitzt, eigentlich im Prinzip für Drum-and-Bass geplant war. Ja, und dann hat sich jetzt zu dem ergeben, was es jetzt ist. Ich weiß jetzt selber nicht, wie ich es beschreiben würde, wie es ist, aber
ja.
Es passt stimmungsmäßig.
Ja, absolut. Cool.
Was ich eigentlich immer ganz cool finde, ist, ich meine, ich habe jetzt viele erzählt, die Idee, die inhaltlich dahinter steckt und Kafka und Film und Komasituationen und sowas. Aber trotz allem ist natürlich irgendwie auch immer ganz gut, finde ich, wenn die Songs so offen bleiben, dass man sich alles Mögliche darunter vorstellen könnte. Und ja, sowas wie einfach eine ausweglose Situation, das war halt auch so ein Bild, was ich mit dem Kopf hatte, bleibt am Ende natürlich dann auch über. Also quasi etwas, was jeder wahrscheinlich schon mal irgendwie so in seinem Leben empfunden hat, wo du denkst, das ist jetzt eine Situation, aus der ich nicht richtig rauskomme und sich dann vorstellt, wie wäre es, wenn ich das alles gar nicht erlebt hätte und wieder am Anfang bin, was natürlich ein totaler Trugschluss ist. Das ist letztendlich bei dem Song natürlich auch so ein Ding. Out through the entrance, du kannst dir das wünschen, aber es passiert ja nicht. Es ist ja, ich habe da noch ein Kafka-Zitat auch zu gefunden, wo er mal gesagt hat, ab einem gewissen Punkt gibt es kein Zurück mehr.
Ah, okay.
Und selbst wenn man sich dann denkt, ich schaffe es hier irgendwie wieder raus, das Erlebte bleibt ja dann natürlich trotzdem irgendwie stehen. Und deshalb finde ich es immer ganz cool, ich denke, das wird dir bei deinen Songs auch oft so gehen, ne? Wenn man das Ganze so hält, dass man nachher das Gefühl hat, das kann die unterschiedlichsten Themen eigentlich beinhalten oder die unterschiedlichsten Situationen widerspiegeln. Und so ist es bei allem, was ich jetzt als Ausgangspunkte so erzählt habe, bei dem Song für mich auch. Also ich finde mich da selbst auch ein bisschen drin wieder, obwohl ich nicht im Koma gelegen habe und nicht im Schloss unterwegs war oder in dieser Situation aus dem Jim Carrey-Film, den ich erwähnt habe. So die Situation zu denken, ach Gott, ey, ich will einfach nur hier wieder raus. Ne? Und wenn es einfach nur der Albtraum ist, den man mal irgendwie gehabt hat, das kennt wahrscheinlich jeder. Und das finde ich für Songs immer ziemlich cool. Also wenn es dann eine Ebene enthält, in der man sich dann irgendwie auch wiederfinden kann.
Ja, absolut. Also das kennt auf jeden Fall, können da bestimmt sich viele Leute mit identifizieren, mit diesem Gefühl, auch dieser Frage, was wäre wenn? Und wenn man eben nicht weiß, was vorne ist, dann lieber zurück und überlegen, wo bin ich denn, wo hätte ich anders abbiegen können?
Genau.
Also alle wissen, und es ist irgendwie auch immer wieder klar, dass das so nicht funktioniert, wie du gerade auch gesagt hast, das Erlebte ist erlebt und was man weiß, das weiß man jetzt.
Ja.
Und trotzdem ist das manchmal die einzige Richtung, die man in dem Moment kennt, weil man eben nicht weiß, was vorne ist. Oder gerade wenn du sagst, in den vielen Korridoren oder den vielen Türen, die entweder offen oder auch verschlossen sind, braucht man ja auch viel Mut, Vielleicht hat man den auch nicht immer.
Ja, das ist so. Ne?
Und dann ist im Prinzip, vielleicht findet man den Weg noch zurück und kann an einer anderen Stelle nochmal anders abbiegen. Also das Gefühl, da kann ich auch mich auf jeden Fall gut mit identifizieren.
Ja, genau. Das ist super beschrieben. Also genau so sehe ich es. Es ist ja manchmal irgendwie auch so, wenn du dann denkst, eigentlich wäre es cool, wieder an so einem bestimmten Punkt zurückzugehen und von da nochmal zu starten, vergisst man, dass es ja oft verschiedene Dinge gibt, die unterwegs halt so stattgefunden haben. Mhm. Und es gibt ja nicht immer nur den Vor- oder den Nachteil, wie so oft im Leben. Ne? Und sich einfach nur zu denken, wenn ich da jetzt wieder zurückkehren würde und nochmal starten würde, vergisst man vielleicht, was man irgendwie auch an positiven Dingen irgendwie alles unterwegs irgendwie schon mitgenommen hat, die man dann nicht hätte in dem Fall. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und ich meine, abhängig von der Situation natürlich, aber finde ich immer sehr spannend, sich zu überlegen, auch für mich persönlich jetzt irgendwie, wenn ich so danach denke, Punkte in meinem Leben, die besonders wichtig waren, jetzt gar nicht mal so im Sinne von, ich würde unheimlich gerne dahin zurückkehren, um irgendwas nicht erlebt zu haben oder so, aber ich weiß für mich zum Beispiel, wenn ich nicht 1994 von der Realschule zum Hittorf-Gymnasium in Münster gegangen wäre, hätte ich einen ganz anderen beruflichen Weg eingeschlagen. Mhm. Das finde ich immer ganz spannend, wenn es dann so einzelne Punkte sind, an denen man es ausmachen kann. Meine Deutschlehrerin sagte mir damals, wenn du Abi machen willst, dann geh zum Hittorf-Gymnasium. Die haben eine coole Big Band. Da kannst du mal was machen.
Sehr cool.
Ja, dann bin ich da reingekommen, habe da mich das erste Mal mit Jazz auseinandergesetzt. Mhm. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich heute ganz woanders. Würde ich wahrscheinlich einen anderen Job haben und sowas. Ne?
Ja.
Und manchmal ist es ganz interessant, so drüber nachzudenken, was für Punkte gibt es denn halt im Leben, die so besonders gravierend waren, ne?
Total, ja. Und gerade jetzt in Songs macht das natürlich dann gerade die Themen auch aus, wo es einfach schön ist, dass Leute auf unterschiedlichen Ebenen sich irgendwie in den Songs wiederfinden, ne? Also ich habe das auch relativ häufig, dass man überrascht ist, was für Anknüpfungspunkte manchmal auch zuhörende Menschen finden zu den Songs. Also wo ich wirklich sagen muss, oh stark, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass man da auch auf die und die Art drauf gucken kann. Ne? Also das finde ich ein schönes, eine schöne Zusammenfassung eigentlich, wo ich sagen würde, man sagt ja immer, gute, schlechte Songs, schwierig zu bewerten. Alles ja total subjektiv oder total, so. Und trotzdem würde ich schon sagen, dass man, oder für mich ist es auf jeden Fall so, ein guter Song funktioniert so, dass meine Geschichte oder das, was der Song erzählt, für jemand anderen etwas bedeuten kann, was ich gar nicht unbedingt angedacht hatte oder was ich zum Beispiel noch nicht erlebt habe und trotzdem was wiedergespiegelt wird, was jemand anders aber erlebt hat. Genau. Und dass das dadurch so eine Mehrwertigkeit hat und auch mehrere Ebenen erreicht, als eben nur die aus meiner Perspektive, ne, die ich begonnen habe. Das finde ich eigentlich das Optimale. Also wenn der Song im Prinzip sich auffächert und für mehr Menschen unterschiedliche Wahrheiten eigentlich beinhaltet, als nur die eine, die ich vielleicht erlebt habe oder die mich ursprünglich inspiriert hat.
Ja, das ist total spannend, finde ich. Ne? Wenn du erzeugst ein Bild, man weiß aber nicht, wie das Bild im Kopf der Hörerinnen und Hörer nachher aussieht. Ne?
Ja.
Also ist eigentlich fast schon ein bisschen magisch manchmal, finde ich. Wenn du sagst, ich stelle mir jetzt die Korridore so und so vor, weißt du trotzdem nicht, wie der es hört oder die es hört, wie die Korridore dann in diesem Kopf aussehen. Mhm. Und das ist was ich immer wieder faszinierend finde.
Total. Und gleichzeitig ist das was, wo ich zum Beispiel nicht zu viele Gedanken dran hängen darf, also an dieses Außen in Anführungsstrichen schon zu denken. Mhm. Denn ich glaube, dass das Ziel, dass andere Menschen ihre eigenen Geschichten in dem Song wiederfinden, trotzdem am besten erreicht wird, wenn ich in meiner Geschichte bleibe.
Ja, klar.
Wenn ich also, indem ich meine Geschichte schreibe oder meine Perspektive sozusagen versuche festzuhalten, schon an andere mögliche Perspektiven denke, also eigentlich mich mehr mit dem Außen beschäftige als mit dem Innen, was heutzutage ja eh so das Ding ist und mit Social Media immer schwieriger, finde ich, wird, da gedanklich zu sein, emotional zu sein, wo man gerade ist und nicht da, wo möglicherweise schon ein Rezipient so und so reagiert auf das, was du tust, finde ich ganz wichtig, sich da immer wieder zurückzuholen und zu sagen, warte mal, erstmal muss ich ja meine Perspektive hier machen, damit der Song das überhaupt möglicherweise schaffen kann, Perspektiven für andere zu eröffnen.
Genau, das ist eigentlich wirklich eine Frage, die man sich dann nachher stellen darf oder beziehungsweise sagen wir mal, wo man sich nachher darüber freuen darf, ne? Wenn man sich mit Leuten darüber unterhält, die es gehört haben und dann einem erzählen, mich hat es aus dem und dem Grund bewegt oder ich fand das und das cool, dann ist immer der Moment, wo man dann denkt, wie cool ist das, was für Welten sich eröffnen. Aber man kann sie nicht von Anfang an steuern und sollte es natürlich auch wirklich gar nicht. Da sollte man wirklich bei sich bleiben.
Wobei ich schon jetzt so mal mutig sagen würde, dass du hattest ja vorhin selber gesagt, welche Songs gerade vielleicht so im Radio laufen, dass ich schon das Gefühl habe, dass eben so das Popmusik-Business, also ich sage jetzt mal wirklich so die Fließband-Song-Productions, die überall so ablaufen, wirklich mit dem Ziel, Masse auch zu produzieren, möglichst schnell, möglichst viele Hits zu generieren, im Prinzip nur so funktionieren kann.
Ja, klar.
Also das heißt, hier ist die Zeit einfach nicht für die individuelle, eigene, möglicherweise erlebte, reflektierte und inspirierte Perspektive, ist gar kein Platz für.
Ja.
Das heißt, man muss eigentlich gucken, was würde das Außen damit tun, damit möglichst viele sehr, sehr schnell connecten können. Und mein Eindruck ist, dass einfach dadurch so vielen Dingen die Tiefe so fehlt, weil einfach dieses Erlebte, dieser eigene Anteil, den der Song meiner Meinung nach am Anfang haben sollte, völlig egal, ob es die eigene Geschichte ist oder eine Geschichte von jemandem, die man erzählen möchte, aber wo wirklich so ein, ja, diese, da bin ich wieder bei der Notwendigkeit, dieses, es gibt eine Notwendigkeit, dass dieser Song da sein soll, weil der für etwas steht.
Mhm.
Genau.
Finde ich auch immer ganz spannend. Also auch du hattest ja ganz am Anfang schon mal gesagt, was ist ein guter Song, was ist ein schlechter Song. Ne? Wenn man dafür schreibt, zu sagen, ich mache es für die Masse, dann könnte man ja nicht mal sagen, dass das schlecht ist, wenn das Ziel erreicht ist. Ne?
Mhm.
Man kann ja wirklich sagen, ich schreibe einen Song, der soll möglichst viele Leute erreichen, der soll tanzbar sein, der soll im Radio laufen, der soll keinem wehtun, keine Ahnung.
Mhm.
Wenn man das mit hohem Erfahrungsschatz gebacken bekommt, kann man es ja vielleicht nicht mal unbedingt verurteilen. Man kann sagen, ich mag es nicht, meine Richtung ist es nicht, aber ist eine ganz andere Art zu schreiben, als wir beide es tun, würde ich jetzt mal vermuten.
Absolut. Ich würde einfach sagen, ich glaube, das hat Christina Lux mal gesagt, das fand ich eigentlich ganz gut. Es gibt eben Popmusik und es gibt Popmusik-Business. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und deswegen werden an die jeweiligen Songs auch unterschiedliche Herausforderungen gestellt und Voraussetzungen müssen erfüllt werden oder halt auch nicht. Und es ist natürlich trotzdem nochmal ein Riesenunterschied, ob man Songs nur schreibt, also ob man ein Songwriter ist oder eben auch als Singer-Songwriter diese Songs dann auch selber performt. Das heißt, man hat ja dann auch einen anderen Anspruch an das, was man da dann vielleicht auch auf der Bühne präsentiert oder im Netz oder wie auch immer. Ne?
Ja.
Ist man im Prinzip auch das Gesicht hinter dem Song? Oder schreibt man die Geschichte aber jemand anders, erzählt die Geschichte dann. Das sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche Ansätze. Und in der Regel sind ja ein Großteil von diesen Pop-Songs, die wir gerade im Radio sehen oder über die wir gerade gesprochen haben, eher Songs, die dann auch aus fremden Federn, sage ich mal, gekommen sind, die einen bestimmten Zweck einfach erfüllen sollen.
Genau, so ist es, ne?
Ja.
Ja, bevor wir zu deinem Song kommen, nochmal abschließend, eventuell bastel ich mit dem Intro the Autor auch noch was. Mal gucken.
Okay.
Mega. Also ich hatte mir vorgenommen, ursprünglich zwei Songs, zwei Ideen, weil bei Led Zeppelin ist es halt so, es gibt den Albumtitel, aber es gibt keinen Songtitel.
Mhm.
Habe aber gerade noch eine Idee dafür gehabt, wie ich das vielleicht noch verarbeite. Also da kommt vielleicht noch was. Aber jetzt zu deinem Song. Der heißt How to Swim.
Mhm.
Und ich finde es total spannend, weil ich hatte einen Song geschrieben, der heißt How to Breathe.
Okay.
Und das hätte vielleicht sogar auch ganz gut zusammengepasst, wenn wir die beiden verglichen hätten.
Stimmt.
Geht aber bei dir, glaube ich, noch ein bisschen in eine andere Richtung. Ihr hört jetzt einen Ausschnitt aus Hannas Song How to Swim. Und dann sprechen wir gleich im Anschluss über alles, was damit zu tun hat.
Ja, cool.
I forgot how to swim. Lost my wings in the water. I abandoned my life to the waves. I was diving so deep. No sight of the surface. Won't you please show me again? Won't you please show me again?
Ja, wenn ich es richtig interpretiere, ich wage mal eine Interpretation des Textes. Der ist ja in der Vergangenheitsform geschrieben. Also richtet sich so an jemanden, dem du in dem Song dankst und dann sagst, du hast mir dies gezeigt, du hast mir das gezeigt, es ist so gewesen, es ist so gewesen. Interpretiere ich das richtig, dass es auf so einen Rückblick auf irgendeine Form von Beziehung war, die ja im Vergleich zu anderen, sagen wir mal, wenn es jetzt ein Trennungssong wäre, gar nicht mal so frustriert wirkt, sondern eher dankbar. Also so hab ich es jetzt wahrgenommen. Das könnte natürlich jetzt unterschiedlichste Formen sein. Das könnte quasi auch ein Gespräch, ein imaginäres Gespräch mit einem Elternteil sein, aber es könnte ja irgendwie genauso gut eine Form von Liebesbeziehung gewesen sein.
Ja, also du hast auf jeden Fall schon, bist auf jeden Fall auf der richtigen Fährte. Also in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass zwei Menschen in meinem inneren Auge sind. Das ist wirklich ganz wörtlich die Person, die mir das Schwimmen beigebracht hat.
Ja.
Und das ist aber eben auch ganz eben im Übertragenen auf der Ebene, genau wie du gerade schon richtig erspürt hast, eine Person, mit der ich eine sehr enge Beziehung hatte. Und in dem Song geht es ein bisschen darum, genau diese beiden eigentlich sehr unterschiedlichen Dinge, also die Gemeinsamkeiten eigentlich in diesen beiden Beziehungen herauszuarbeiten. Und die Frage, weil natürlich auch ein bisschen Traurigkeit mitspielt, weil die Beziehung, um die es geht, die ist da nicht mehr, also als der Song dann eben entstanden ist. Diese Sicherheit, die für uns auch das Schwimmen ist oder dieses Selbstständige, was da drin in dem Moment eigentlich passiert, wo man die Stütze nicht mehr braucht. Also für diejenigen von uns, die jemanden haben, also die das Schwimmen einem beigebracht haben, und man hat dieses enge, auch schon fast dieses Abhängigkeitsgefühl von ich klammer mich an dich dran, lass mich bloß nicht in die Fluten. Und dann ist es aber dieses Loslassen und alles, was damit so einhergeht, fand ich, hat für mich unheimlich viel Raum gegeben, eigentlich für auch eine Liebesbeziehung oder eine Beziehung, weil es eben so viel um eigentlich Individualität geht, um sich freistrampeln. Wie kann man gut koexistieren und sich trotzdem den Raum lassen? Und gleichzeitig eben auch so was Selbstbestimmtes, wenn man dann loslässt, und ein bisschen die Angst, wenn man das verloren hat, ob man das trotzdem wieder genauso erleben kann. Also beim Schwimmen sagt man ja, wenn man einmal schwimmen kann, dann verlernt man das nicht mehr. Und das ist ein bisschen die Frage, die hier mitschwingt. Wenn man einmal eine bestimmte Art von Beziehung geführt hat, die dann aber endet, kann man diese Art von Sicherheit nochmal vielleicht in einer neuen Beziehung finden? Oder war das einmalig?
Sehr, sehr schönes Bild.
Danke.
Wie schwer war das für dich, wenn du jetzt an zwei verschiedene Personen gedacht hast, die in einem Text miteinander zu verknüpfen? Also ich meine, oft ist es ja wirklich so, wenn man jetzt Songtexte hört, die mit Beziehungen zu tun haben, dass es sich wirklich dann eigentlich ja ganz konkret um eine Situation handelt. Aber wenn man jetzt zwei Ebenen miteinander verknüpft, stelle ich mir als Herausforderung vor.
Aber ist es nur dann, wenn nicht die Gemeinsamkeiten mir im Vorfeld schon so spürbar gewesen wären? Ich habe ja für mich nicht entschieden, ich verknüpfe jetzt zwei Dinge, die für mich nichts miteinander zu tun haben, sondern eher gedacht, boah, wow.
Du hast das gespürt quasi.
Da ist sowas, und das ist auch so, ja, dass man eben auf die Dinge, auch die einen traurig machen, auf so unterschiedliche Arten und Weisen zurückschauen kann. Und das nur, weil zum Beispiel eine Trennung oder ein Abschied nehmen schmerzhaft ist, bedauert man ja nicht. Also ähnlich wie wir das auch gerade besprochen haben, man bedauert ja nicht, dass die Dinge passiert sind. Und diese Dankbarkeit, die ich meiner Patentante gegenüber, das ist die mir das Schwimmen beigebracht hat, die ich so habe, ähneln sehr dem Gefühl, was ich eben dieser Person gegenüber habe, mit der ich diese tolle Beziehung geführt habe. Je mehr Zeit natürlich dann dazwischen liegt und das Aua ist geheilt, desto mehr darf die Dankbarkeit natürlich auch im Mittelpunkt stehen. Aber deswegen war es für mich gar nicht so strange, im Gegenteil. Ich finde es eigentlich ganz schön, weil man zwei unterschiedliche Dinge betrachtet und die Gemeinsamkeiten oft aber dann so vorherrschend sind, dass man sich manchmal sogar wundert, warum man das nicht viel häufiger macht. Also es ist tatsächlich was als Songwriting-Tipp wirklich auch hier und da gut funktioniert, weil man ohne Bilder erfinden zu müssen in eine Vergleichbarkeit kommt, die oft wirklich Emotionen auslöst.
War das dann auch, als du den Song geschrieben hast, hattest du direkt das Gefühl wirklich präsent, oder war es dann doch eher so das Denken an diese Beziehung, wo du gesagt hast, ich schreibe jetzt über die Beziehung, oder hattest du wirklich schon ganz konkret klar, ich schreibe über das Gefühl, was ich gerade habe, was in zwei verschiedene Richtungen geht?
Also es ist ein bisschen beides. Ich kann ja mal kurz sagen, ich hatte eine ähnliche Inspiration zu dem Song wie du, im Sinne von, es gab einen Titel. Also es gab ein, und zwar habe ich Will and Grace ist so eine Sitcom aus Amerika. Die habe ich irgendwann angefangen auf Englisch auch zu gucken, um ein bisschen mein Englisch auch zu verbessern. Und da gesteht Will seinem besten Freund, dass er gar nicht weiß, wie man schwimmt. Und er sagt halt, I never learned how to swim oder irgendwie sowas oder I don't know how to swim. Und in dem Moment ist so viel Scham auch irgendwie da, so ein schambehaftetes Thema, als würde man irgendwas ganz Universelles nicht können. Und da habe ich halt direkt gemerkt, wow, das steht einfach für was. Also für uns als Status Schwimmen irgendwie, das kann man oder kann man nicht, das bedeutet was, das traut man sich nicht zu sagen, wie schrecklich eigentlich. Aber da war schon so viel Emotion nur in dem einen Satz. Und ich habe nämlich tatsächlich damals so eine Art Titelliste gehabt, wo ich Zeilen, die mit mir was gemacht haben, wo ich gemerkt habe, da ist was, da ist eine Geschichte, habe ich aufgeschrieben. Also ich hatte richtig seitenlange Titel, Songtitel.
Das ist eine coole Idee, ne? Also sowas zu sammeln, wenn man darüber stolpert.
Genau, weil manchmal merkst du einfach, da ist was, aber die Geschichte ist noch nicht da. Und in diesem Fall habe ich eben aufgeschrieben, How to Swim oder I don't know how to swim. Und relativ kurz danach, also man kann dann immer mal, wenn man gerade Lust hat, wie du vorhin auch meintest, wenn man die Antennen mal so ein bisschen aufstellen will, sich auf die, sich durch die Blätter so durchforsten. Und manchmal macht's Klick und man merkt, wow, da habe ich vielleicht vor 2 Jahren was aufgeschrieben und jetzt ist die Geschichte dazu da. Das ist ganz super. Und das war in diesem Fall, war das auch so. Und ich habe schon das in so einer Kombi eigentlich gemacht. Also ich habe mir schon das Schwimmen vorgestellt. Das ist ja der Refrain, ist wirklich dieses eigentlich ähnlich wie in deinem Wabern zwischen den Korridoren, eigentlich das Wabern auf freier Wasserfläche, also nicht zu wissen, wohin, man taucht unter, man taucht wieder auf und man hat eigentlich wirklich dieses Schwimmbild, was ich dann auch sehr detailliert dann ausbeschrieben habe. Und in den Strophen sagt man aber eigentlich, ist man einfach auf der anderen Ebene. Also wie du auch sagtest, I wanna thank you for showing me. Und man geht so ein paar Gedanken, Erinnerungen durch und landet dann aber wieder in diesem Schwimmmoment. Und genau, so ist das.
Sehr starkes Bild. Du hast ja jetzt auch sehr viele metaphorische kleine Dinge eingebaut, auch mit Flügeln im Wasser. Da meintest du die Schwimmflügel da damit? Ja, ne?
Genau, also es sind eigentlich die Schwimmflügel, aber es sind eben genau die Flügel im Wasser. Also Schwimmflügel heißen nicht, also es gibt, glaube ich, auch so ein Wort, man kann das Wings in the water, aber ich fand es eben gut, also unser deutsches Wort dann einfach zu übersetzen.
Eröffnet einem dann sofort auch wieder andere Bilder im Kopf, ne?
Total. Und ich habe schon häufiger gelesen und auch gehört, dass man durchaus sich mal trauen darf, auch die Bilder der Muttersprache dann in eine neue Sprache zu übersetzen, weil so natürlich wirklich neue Bilder entstehen. Also gar nicht immer das Äquivalent versuchen zu umschreiben, sondern wirklich wörtlich Bilder, die man in der Muttersprache kennt, zu übersetzen. Ich hatte mal, ich komme gerade auf den Namen nicht, aber das war mal ein türkischer Schriftsteller, der aber sehr gut Deutsch konnte und dann im Prinzip auch Bilder aus dem Türkischen dann entlehnt hat und dadurch Bilder entstanden sind, obwohl er eigentlich nur wörtlich übersetzt hat, ne? Genau, also da durchaus mutig sein. Finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, auf jeden Fall. Entstehen dann ja wieder irgendwie Dinge, die du in anderen Songs dann irgendwie nicht so direkt drin hast, ne? Arbeitest du viel mit Metaphern auch in anderen Songs?
Ah, es geht so. Also es kommt immer ein bisschen drauf an. In diesem Fall war ja die Metapher zuerst da. Ich finde immer wichtig, dass sie, genau, dass es nicht zu sehr verschleiert wird. Man kann sich dann auch schnell in Bildern verlieren und dann weiß man selber nicht mehr so genau, wo bin ich. Also ich setze eigentlich in der Regel Metaphern, wenn dann wirklich als Stilmittel ganz bewusst ein, wenn ich das Gefühl habe, es ist sonst zu wahrheitsgetreu oder zu sehr an der Emotion oder an dem.
Oder zu platt vielleicht
genau.
Auch.
Genau, wobei ich jetzt erstmal, Emotionen sind für mich jetzt erstmal nicht platt. Also, nee. Ne, sondern es ist, genau, es ist eine Frage der Formulierung und worum geht's. Manchmal hilft eine Metapher und manchmal finde ich Metaphern auch verschleiern dann sowas und da denke ich mir dann manchmal, ah nee, sag doch einfach, was du sagen willst. Manchmal muss man es halt auch einfach mal sagen. Und das kommt so ein bisschen drauf an. Aber ich finde, genau, ab und zu ja, sehr gerne zu viel. Also mit sich von Metapher zu hangeln, führt bei mir oft dazu, also wenn das andere SongwriterInnen machen, dass ich denke, oh ja, ich waber da gerne in eurer Bilderwelt irgendwie rum, aber emotional komme ich dann nicht an den Punkt. Also ich brauche dann schon das Gefühl, dass die Person aber schon weiß, wofür diese Bilder stehen. Also wenn man sich zu sehr in so Bilderwelten dann verliert, habe ich manchmal das Gefühl, ja, klingt irgendwie schön, auch so rein phonetisch, vielleicht klingt es manchmal auch einfach schön, so vom Sound, aber ich weiß irgendwie nicht so richtig, nee, ich nehme mich doch mal mit. Also warum ist es denn jetzt?
Also erzeugt das dann quasi eine Distanz dadurch, dass es...
Genau, ja, das ist ganz schön, was genau. Es erzeugt eine Distanz, die ich halt finde, die ich manchmal nicht will. Mhm. Ich will manchmal ja direkt gecatcht werden oder so, dass es einen direkt ins Herz trifft. Und genau, manchmal helfen Metaphern dabei und manchmal sind sie eben genau eine Form von Distanzierung. Das kommt dann immer ganz auf das Thema an, glaube ich.
Jetzt hätte ich eigentlich gefragt, aber im Grunde hast du das schon erzählt. Was war bei dir jetzt zuerst? Aber ich nehme mal an, nicht die Musik, sondern halt auch die, so wie du jetzt erzählt hast, eigentlich ganz klar die inhaltliche Idee, richtig?
Es war ganz, ganz lange, habe ich mich dem komplett untergeordnet, weil ich nur so sicherstellen konnte, dass die Story gewinnt. Mhm. Also in dem Moment, wo man mit Musik anfängt und die Melodie will das, also eine Melodie hat ja ein Eigenleben. Mhm. Und wenn eine Melodie irgendwas will, dann kannst du ja nicht sagen, aber die Worte habe ich mir dafür überlegt. Und das ist auch immer, finde ich, ganz wichtig, dass das eine sich dem anderen zwangsläufig unterordnet. Also es kann nicht die Melodie und das, also im Optimalfall fällt es natürlich zusammen, aber wenn man sich für eins fest entschieden hat, dann ist meistens das andere in irgendeiner Form etwas beeinträchtigt. Mhm. Wenn man dann zum Beispiel eine Melodie hat, eine bestimmte Betonung, dann können nicht mehr alle Wörter da so hin, ja. Auch wenn man die da gerne hätte. Und dann muss man sich eben entscheiden, ist das Wort für mich, die Bedeutung des Wortes wichtiger als die perfekte Herausarbeitung der Melodie, die ich mir so schön überlegt habe. Und für mich war ganz, ganz lange klar, Text first, Inhalt first und alles andere danach. Und jetzt in letzter Zeit habe ich irgendwie, ist das so eine völliger Change. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt mir passieren kann. Ich finde es aber ganz erfrischend. Ich schreibe quasi komplette Songs ohne Text.
Ach cool.
Mit Akkorden und Melodie und weiß manchmal noch gar nicht, worum es überhaupt geht und lerne das jetzt von der ganz anderen Seite.
Mhm. Das finde ich interessant. Also bei mir ist es so, ich habe das jetzt in den anderen Episoden öfter schon mal erzählt. Mhm. Es fühlt sich an wie so eine, es soll jetzt nicht zu Monk-mäßig klingen, ne? Aber wie so eine Struktur, die mir irgendwie auch hilft, dass ich sage, das ist mein Konzept so. Ich schreibe die Texte und finde dann die Musik dazu und glaube auch, dass es für mich ganz gut ist, weil die Musik sich dann, so wie du eigentlich auch gerade beschrieben hast, ja, vielleicht nicht unterordnet, aber weil man dann eher wirklich doch noch mehr über den Inhalt nachdenkt und weniger mit, was kann ich jetzt hier noch rumspielen und Gitarrensoli einbauen oder was weiß ich. Das spielt für mich alles gar keine große Rolle gerade für das, was ich jetzt im Moment mache, weil ich immer denke, der Song steht im Vordergrund, die Aussage steht im Vordergrund, der Inhalt steht im Vordergrund und ich versuche die Musik so zu machen, dass sie dazu passt und dass es dem Song das gibt, was er benötigt quasi eigentlich, ne? Und ich glaube, wenn ich es andersrum machen würde, ja, muss ich vielleicht auch einfach mal tun, aber spiele ich vielleicht oder würde ich vielleicht dann doch irgendwie anfangen, mehr mit der Musik rumzuspielen und dann, ja, ist aber vielleicht auch ein Versuch wert, ich weiß es nicht. Ich beende diesen Satz jetzt einfach gar nicht.
Doch, aber ich kann mich sogar daran erinnern, wo wir eingangs eingestiegen waren, als wir uns kennengelernt haben, bei meinen Eltern am Klavier, dass du da ein, zwei Sachen, glaube ich, gespielt hattest, dass ich noch gedacht habe, in diesem Kennenlernen warst du noch in meinen Augen ein bisschen mehr Gitarrist als Sänger und Songwriter.
Total.
Und das ist was ich relativ häufig auch erlebe und was ganz spannend ist, da so ein bisschen hinzugucken, dass dieser Perspektivwechsel für die Person, die Geschichte dann performt oder auch singt, ganz wichtig ist, für sich klarzukriegen, wer bin ich?
Ja.
In diesem Song. Also ist meine Aufgabe, wie soll man das sagen, den Song perfekt einzubetten mit dem perfekten Gimmicks an der Gitarre und diesem ganzen Drumherum. Das merkt man eigentlich schon so, wie das Intro von der Gitarre gespielt wird. Da merkt man schon, will ich jetzt gerade zu meinem Gitarren-Skills ein bisschen singen oder baue ich hier gerade ein Intro für die Geschichte.
Das stimmt.
Ich weiß noch, dass wir da ein bisschen länger drüber gesprochen haben und du auf jeden Fall, dass das aber auch eine Sache von ein bisschen Selbstvertrauen auch ist, räume ich meiner Geschichte den Raum ein oder mache ich vielleicht, weil ich vielleicht schon länger Gitarre spiele, als dass ich singe und Songs schreibe, sehe ich mich also erstmal noch mehr in dieser Begleiterrolle. Mhm. Und das ist eigentlich ganz spannend, wenn man von dieser begleitenden Rolle in die Hauptrolle kommt, dann gibt es manchmal auch noch die ein oder andere Veränderung.
Total, das ist ja dann wirklich so das eigene Profil für sich entdecken quasi und zu sagen, Das ist so das, wo ich jetzt hin möchte, einfach, ne? Auch mit einem Song oder mit auch einer ganzen Richtung von dem, was man dann irgendwann mal vorhat.
Ja.
Die Musik bei dir ist jetzt in diesem Fall und ich auch, glaube auch ganz grundsätzlich eher immer akustisch gehalten, richtig?
Yes.
Genau. Also in dem Song, ihr spielt das, glaube ich, zu zweit, ne? Zwei Gitarren.
Genau.
Und Gesang ist mit drin. Was ich total schön finde, ist der Klang der akustischen Gitarren. Ich glaube, das ist ja gar nicht ganz so einfach, immer irgendwie den so hinzukriegen. Aber ich finde, es klingt in diesem Song besonders warm. Also ich habe mal irgendwann natürlich auch selber irgendwie meine Erfahrungen gemacht mit Aufnahmen von Akustikgitarren und auch viel drüber gelesen und auch bei anderen Leuten mal gehört, wie die es so gemacht haben. Und das ist total gelungen. Wie habt ihr es gemacht?
Okay, ja, vielen Dank. Also genau, der Song ist aufgenommen zusammen mit meinem Duopartner Phil Wood, mit dem auch schon drei Alben zusammen entstanden sind. Wir sind also schon gitarrenmäßig sehr nah beieinander. Also neben der Tatsache, dass Phil sowieso ein ziemlicher Pro ist, steckt einfach unheimlich viel gemeinsame Detailarbeit in unserem Gitarrensound, sage ich jetzt mal. Ne? Hier jetzt in der Aufnahme ist sogar noch Morina mit dabei am Backing-Gesang.
Ah,
genau.
Meine Cousine.
Genau.
Hallo Morina.
Und wir haben tatsächlich das ganze Album in Eigenregie aufgenommen während Corona. Das war so ein Ding. Wir haben dann Mikrofone gekauft und irgendwie alles. Also den Mix hat natürlich jemand Externes gemacht. Aber viel im Wohnzimmer, viel so, wie wir normalerweise auch proben. Ich glaube, das hat ein bisschen dazu beigetragen. Und viel, sehr wenig Schnickschnack. Wenig nacheinander irgendwie anonyme Proberäume, sondern wirklich da, wo man auch immer Jahr für Jahr für Jahr die Arrangements zu den Songs gemacht hat. Meistens bei Phil im Wohnzimmer. Dann einfach los.
Mhm.
Genau. Und das ist uns an einigen Stellen jetzt auf diesem dritten Album echt besser gelungen als auf denen davor. Es ist auch sehr viel mehr wirklich zusammen entstanden, dass wir wirklich beide die Gitarren zusammen eingespielt haben, ohne Vocals dann. Also wirklich live, ohne Klick.
Mhm.
Und das hört man. Also, dass man einfach zusammen in dem Song ist.
Mhm.
So.
Ja, das macht bestimmt irgendwie viel aus, ne? Mit der richtigen Atmosphäre, die dann dazukommt. Und ohne Klick eingespielt ist natürlich dann auch schon ein Ding, ne? Dann habt ihr es auch schon ein paar Mal geprobt vorher.
Ja, ich habe, also es ist in so einem Prozess, ich merke halt, je häufiger ich jetzt in Aufnahmesituationen bin, desto mehr traue ich mir zu, auch ohne Klick Sachen zu machen. Klick gibt einem halt Sicherheit und man weiß, man kann, also Klick heißt ja, das Metronom läuft sozusagen mit und man kann, wenn man sich verspielt, an eigentlich fast jeder Stelle wieder einsteigen und man kann irgendwie den Song aus mehreren Takes zusammenbauen. Wenn man jetzt Sachen live spielt ohne Klick, ist es ja meistens eher am besten, man hat dann auch eine vollständige Version und das hat alles geklappt. Und ich merke für mich immer mehr, dass das Zeitinvestment in das gute Proben des Songs doch das bessere Investment ist.
Mhm.
Also bevor man den Song aufnimmt, den Song auch wirklich spielen zu können, gut spielen zu können, ohne Fehler spielen zu können und so spielen zu können, dass man auch eine Aufnahme dann für immer dann irgendwie auswählen kann. Weil man natürlich unheimlich viel Zeit dann hinten raus spart bei dem sogenannten Editing-Prozess, wo man also dann nicht in jedes von weiß ich nicht wie vielen Takes reinhören muss. Ist es da schöner, ist es da schöner, ist es da schöner? Und man hat eigentlich eine Stückelung. Genau, deswegen ist es da immer mehr so, dass ich denke, boah, das ist echt ein gutes Zeitinvestment, den Song gut zu üben und den dann einfach ja auch live so performen zu können, wie es dann auf der Aufnahme auch ist. Und nicht immer traue ich mich das, also je anspruchsvoller der Song, desto häufiger entscheide ich mich dann manchmal noch doch für das Sicherheitsnetz, sage ich jetzt mal. Aber überall da, wo ich mich überwunden habe, habe ich das nicht bereut, sagen wir es so. Also es ist so, ich hoffe, dass das den Weg in die Richtung weitergeht, dass ich vielleicht irgendwann komplett ein Album ganz ohne Klick machen kann.
Mhm. Hat der Song sich im Laufe der Zeit nochmal verändert, also auch auf der Bühne? Manchmal ist ja irgendwie so, wenn man ihn dann aufgenommen hat und ein paar Mal gespielt hat, dass dann doch nochmal mit dem Song selber was passiert?
Ja, also es ist so, dass Phil jetzt auch mehr singt. Und dass wir jetzt am Ende, in der Aufnahme ist es jetzt so, aber der Song ist tatsächlich auch schon lange gewachsen und hat sich immer mal wieder verändert. Aber dass wirklich am Ende dieser A Cappella-Part steht, dass man wirklich sagt, da steht jetzt wirklich dieses I forgot how to swim, man macht das jetzt einfach mal völlig frei, die Gitarren hören auf und singt einen kompletten Refrain einfach A Cappella. Ist meistens unsere Zugabe bei Songs und kommt irgendwie immer gut an, weil es auch irgendwie jede Person kann damit was anfangen mit dieser Message. Genau.
kann ja. ich mir auch gut als Zugabe vorstellen. Das funktioniert bestimmt ganz gut.
Ja, absolut.
Dann würde mich eine Sache nochmal interessieren. Als ich dich kennengelernt habe, hast du auch Workshops zum Thema Songwriting gegeben. Ganz interessante Sachen eigentlich. Also fand ich konzeptionell immer ganz interessant. Habt ihr irgendwie auch Workshops gemacht? Erst Songwriting-Workshop und dann eine Veranstaltung nachher, wo dann die Leute auch direkt was umgesetzt haben, live auf der Bühne. Du unterrichtest, glaube ich, auch noch, hast du erzählt, einzelnen Leute, denen du ein bisschen was über Songwriting erzählst. Wie schwierig findest du, Songwriting überhaupt beizubringen? Ich meine, wir haben ja gerade schon am Anfang darüber gesprochen, es gibt Leute, die machen das völlig autodidaktisch. Es gibt Leute, die haben studiert, so wie du das gemacht hast. Wie schwierig findest du, das zu vermitteln?
Eigentlich nicht so schwierig, vorausgesetzt, man hat Bock drauf. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel nicht mehr an Musikschulen unterrichte oder so, weil man einfach häufiger mit Leuten dann zusammensitzt, die gar nicht selber da sitzen wollen, sondern weil zum Beispiel die Eltern sagen, sie finden das jetzt eine gute Idee. Aber wenn jemand wirklich sagt, boah, ich habe Lust, ein bisschen schreiben zu lernen und das irgendwie musikalisch zu verpacken und das ist schon mal da, dann kann man auf unheimlich viele unterschiedliche Arten da irgendwie Hilfestellung geben oder einfach Inputs geben, dass man sagt, ey, guck doch mal, achte doch mal hier drauf oder so. Also man versucht eigentlich eher so zu begleiten und so ein bisschen zu motivieren auch, weil in den meisten Fällen steht man sich selber im Weg. Also in den kreativen Bereichen, gerade wenn man Sachen noch nicht so oft gemacht hat und es fehlt so ein bisschen die Erfahrung, dann lässt man sich doch schnell entmutigen, guckt vielleicht immer, was die anderen machen und ist so, aber die machen das so und da klingt das schon so. Und man ist eben sehr viel in diesem sogenannten Außen, worüber wir vorhin auch gesprochen haben. Und dann kann man einfach, finde ich, am besten diese Rolle erstmal einnehmen, warte mal, wir sind aber ja gar nicht im Außen, wir sind halt jetzt hier in einem Safe Place. Du bist vielleicht mit deiner Klatte da bewaffnet oder mit deiner Gitarre und erstmal nichts, was du hier tust, muss nach außen, wenn du das nicht willst. Man hat also oft diesen, ich habe ja in Holland studiert, da ist es der innere Kritikus. Im Deutschen sagt man auch der innere Kritiker, das ist einfach ein stehender Begriff. Und dieser innere Dialog mit dieser Stimme, die sagt, das ist nicht gut oder das ist falsch oder das muss anders oder was du auch vorhin sagtest, das ist platt, das ist flach. Man gibt sich oft gar nicht die Zeit, dass irgendwas sich mal entwickeln darf in irgendeine Richtung, sondern beschneidet schon links und rechts und überall, weil man sich vergleicht, weil man irgendwie meint, das muss anders. Und das heißt, man, man manipuliert im Prinzip so die eigene Entwicklung schon direkt, bevor es losgeht. Und das ist zum Beispiel eine Rolle, die ich total gerne einnehme. Also dann als Gegenüber und sagen, warte mal, was können wir denn jetzt hier gerade alles mal an Hindernissen wegnehmen? Ja. Welche Hindernisse sind gar nicht real?
Ich glaube, das ist auch ein Tipp, den ich mal in einem Buch über Songwriting gelesen habe, dass man nicht von Anfang an zu perfektionistisch sein sollte und sagen sollte, wenn ich jetzt anfange zu schreiben, muss ich von Anfang an das Gefühl haben, das ist jetzt das fertige Ding. Und es wird sofort so sein, wie es nachher auch am Ende rausgeht, sondern erstmal schreiben, fließen lassen, ruhig mal die Sachen erstmal hinschreiben, auch wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt noch nicht ganz das Richtige. Ja. Aber wenn man es erstmal aufschreibt und es steht, da hat man ja schon mal was auf dem Papier oder auf dem Tablet oder sonst wie.
Ja.
Und dann kann man ja immer nachher noch wieder reingehen. Ich glaube, Herbert Grönemeyer hat das so vorhin erwähnt, der macht es, glaube ich, auch so, wenn er nicht die richtigen Wörter findet in seinem Text, spricht er, glaube ich, immer von Bananentext. Mhm. Bananenwörter, fügt irgendwas ein, was jetzt erstmal quasi dann da ist, damit der Text fließt und alles andere passiert dann nachher.
Ja, also es ist so, alles muss aus dem Kopf raus, meiner Meinung nach rausgeschrieben werden, weil erst dann auch wieder Platz für Neues ist. Wenn wir quasi im Kopf uns bestimmte Gedanken verbieten oder bestimmte Richtungen, in die man gehen könnte, schon im Kopf bewertet werden, als das ist aber die falsche Richtung, ich muss jetzt in eine andere Richtung, dann benebeln aber diese Gedanken alles, was dahinter noch steckt. Wenn ich das aber einmal aufgeschrieben habe, dann weiß ich ja, das steht da jetzt. Das kann auch nicht mehr weg, das ist da und es ist aber auch wieder Platz für Neues. Also auch dieses Gefühl von alles, was ich aufs Blatt schreibe, landet im Song. Das ist ja auch eigentlich Blödsinn. Mhm. Aber so geht man da dann dran und meint, jedes geschriebene Wort muss jetzt irgendwie schon einen gewissen Genie-Touch irgendwie haben. Es gibt einen ganz tollen Film, The Beautiful Losers heißt der, über Leonard Cohen, Marianne Faithfull und Mink DeVille. Mhm. Und allen ist so ein sehr intimes, 30-minütiges Interview gewidmet, also wirklich ein Porträt, wo sehr detailliert auch gesprochen wird über die unterschiedlichen musikalischen Werdegänge, wie groß der Preis war, den sie für die Kunst gezahlt haben. Und Leonard Cohen geht sehr detailliert nochmal auf sein Songwriting ein. Und das finde ich auch unheimlich spannend. Er sagt halt, es ist ein Big Enterprise, in dem er da immer ist. Und dass er von vorne bis, also von oben bis unten erstmal was schreibt, egal jetzt erstmal was, und dann startet er wieder um. Und dann wird jedes einzelne Wort auf seine Genauigkeit überprüft. Also es wird quasi gefragt, absolut, genau, absolut auch nicht, gar nicht mein Tipp, bitte alle so machen, sondern eher so ein Hinweis, auch die Profis, also ich würde Leonard Cohen schon als, der hat, der weiß nicht, wie unzählige Songs geschrieben, trotzdem, ja. Bis alle ihren Prozess finden, das ist einfach hochindividuell. Und selbst der Profi, der schon, weiß ich nicht, Gedichtbände gefüllt hat und von vielen gefeiert wird, schreibt erstmal Sachen auf, die am Ende nicht mehr im Song sind. Das ist im Prinzip, worauf ich hinaus will. Das heißt, er fängt wieder oben an und jedes einzelne Wort wird überprüft auf die Genauigkeit und den Wahrheitsgehalt und ob es wirklich das ist, was er sagen will. Und dieser Prozess wird so lange wiederholt, bis er das Gefühl hat, jetzt habe ich wirklich jede Schicht abgezogen und bin an dem sogenannten Core, also an dem Kern, an dem, was ich sagen will. Und das finde ich irgendwie einfach nur so schön, um für sich selber klarzumachen, das, was ich zu Beginn festhalte, musikalisch oder textlich, muss nicht das sein, was am Ende da ist. Aber es ist ein Teil von dem Weg, den man schon gehen muss, damit man irgendwie herausfindet, wo man da eigentlich hin will.
Ja klar, wenn man sich von Anfang an zensiert, ne, und es nicht aufschreibt, genau, dann kann es auch nicht weiter fließen in die Richtung. Genau. Ne? Dann gehen manchmal auch wahrscheinlich wertvolle Sachen verloren, weil man von Anfang an einfach Dinge ausschließt und den Weg einfach nicht geht.
Genau, ja. Und die Rolle finde ich einfach, die nehme ich total gerne ein bei Leuten. Also die Hindernisse wegbauen, wenn man da so will.
Und ist ja für einen selber, ich würde es jetzt mal annehmen, für dich, für mich zumindest auch, der Weg ist ja manchmal spannender als das Ergebnis, ne? Wenn man einfach wirklich sagt, sich die Entwicklung zu geben, so eine Idee rauszuhauen, zu schreiben, zu überarbeiten und einfach ganz bewusst diese Zeit, die man dann halt mit so einem Song verbringt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zu genießen und zu sagen, es ist einfach verdammt cool, diese Entwicklung auch zu gehen. Findest du das auch so? Also ich finde es manchmal total spannend, welchen Weg dann so ein Song wirklich geht und gehe den Weg dann auch ganz gerne mit.
Total. Also man lernt auch, man kann manchmal aus den eigenen Geschichten irgendwie was lernen, auch je nachdem, wie lange sie einen begleiten oder wie lange sie auch wachsen dürfen. Manche Sachen fliegen ja irgendwie so aufs Papier und sind relativ schnell fertig. Das ist bei mir ehrlich gesagt nicht so oft der Fall. Und es gibt eben auch Songs, genau, die begleiten einen länger. Man muss immer wieder neue Bilder, neue Anfänge finden und hat aber dann am Ende das Gefühl, das war auch gut, dass man das nicht gehetzt hat, weil man eben, wo wir eigentlich ganz schön wieder am Anfang sind von dem, was du sagtest, weil man die Dinge vom Anfang dann eben nicht mehr hätte. Also die Sachen, die man on the way dann irgendwie noch lernt, die manchmal anklingen dürfen, braucht manchmal der Song auch. Also die Zeit zu haben, die unterschiedlichen Gedanken dann irgendwie auch beinhalten zu dürfen, ne?
Sehr schön formuliert.
Vielen Dank, sehr gern.
Ja, ich gebe ja meinem Gast immer das letzte Wort. Oh. Hast du noch irgendetwas Wichtiges, was du vielleicht loswerden möchtest, vielleicht auch an Menschen, die da draußen unterwegs sind und gerade anfangen, ihre Songs zu schreiben, den ultimativen Tipp von Hannah Meyerholz?
Oh Gott, den ultimativen Tipp. Also ich nehme gerne das letzte Wort, das schnappe ich mir eh immer sowieso gerne, auch wenn es mir nicht angeboten wird. Deswegen vielen Dank. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin selber jemand, die unheimlich perfektionistisch ist und diese innere kritische Stimme ist sehr laut, obwohl ich studiert habe und obwohl ich schon viele Songs fertig geschrieben habe und obwohl ich auch weiß, wie der Weg gehen kann. Und ich kann wirklich immer nur sagen, raus aus dem Kopf und rein ins Machen und irgendwie Fehler machen und sich trauen, sich ausprobieren und aus diesen gemachten Erfahrungen dann einfach für sich wieder neue Schlüsse ziehen. Man kann die Dinge nicht im Kopf lösen.
Ich habe für mich festgestellt, mir hilft es, die innere kritische Stimme wirklich so richtig zu personalisieren.
Okay.
Also für mich hat sie wirklich auch ein Gesicht und einen Namen und dann kann man dem auch ganz gut immer sagen, jetzt halt die Klappe, du hast keine Ahnung.
Ja, sehr gut. Halt die Klappe, du hast keine Ahnung. Das ist doch ein gutes Wort zum, was haben wir heute? Donnerstag.
Genau, das ist der perfekte Schluss schon fast.
Finde ich auch.
Ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Fand ich hochinteressant, sehr, sehr cool. Danke, ich könnte noch stundenlang weiter mit dir reden. Euch vielen Dank fürs Zuhören und hört euch die Songs von Hannah mal an. Ihr findet alles Mögliche in den Shownotes. Und ich freue mich auf die nächste Ausgabe, auch mit einer Hannah. Mhm. Sind so verschiedene Hannas jetzt gerade in meinem Umfeld.
Schön.
Ja, bis dahin, alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss, Martin.